Die Gnade unseres Herrn sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wie am Anfang schon gesagt, soll dieser Gottesdienst dem Gedenken an die friedliche Revolution in der DDR gewidmet sein. Damals, am 9. Oktober, wurde bei der großen Demonstration in Leipzig nicht geschossen, obwohl die Vorbereitungen dafür getroffen worden waren. 70.000 Demonstranten haben dann doch wohl zu sehr erschreckt. Und dann war am Tag vorher in Dresden ein Gesprächsformat gefunden worden, um ohne Gewalt aus der Krise dort vor Ort zu kommen. Ich selbst habe diesen Tag in Magdeburg erlebt. Wir waren mit einigen Tausend im Dom zum Friedensgebet, wie schon in den Wochen zuvor. Unten an der Elbe waren sogenannte Betriebskampfgruppen zusammengezogen worden. Ein junger Mann zündete eine Kerze an und sagte, er hoffe, dass er an diesem Tag seinem Vater nicht mehr begegnen werde. Er stünde dort bei den Kampftruppen und das würde Blutvergießen bedeuten. Sein Gebet wurde erhört, in Magdeburg wie in Leipzig. Es wurde nicht geschossen. Für viele von uns wurde dieser Tag zum Durchbruch, zum Tag der Zuversicht. Nun, so waren wir überzeugt, dass wir es schaffen würden, in der DDR, in unserem Land, eine Demokratie zu errichten. Wie in Magdeburg und Leipzig spielten die Kirchen in dieser Zeit eine besondere Rolle. Viele Demonstrationen in der ganzen DDR fanden nach Friedensgebeten und Informationsveranstaltungen in den Kirchen statt, oft mit Kerzen, beseelt vom Geist der Gewaltlosigkeit. In den beiden Jahren zuvor hatte die Ökumenische Versammlung der Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ganz konkrete Vorstellungen entwickelt, lange diskutiert, die dann in den programmatischen Konzepten der neuen Bewegungen und Parteien einflossen. Wer diese Wochen damals erlebt hat, ist noch heute bewegt. Da war so viel Entschlossenheit. Da überwanden viele ihre Angst. Gleichzeitig das Staunen, dass es wirklich passierte, was lange gehofft, von manchen geplant war, ohne dass man sich je sicher sein konnte, dass es gelingt. Ja, alle Blütenträume schienen zu reifen. Es war das konkrete Handeln, das neue Räume eröffnete und gleichzeitig ein Geschenk. Denn kaum einer hatte geglaubt, dass es möglich sein würde. So erging es wohl auch dem Volk Israel, als es durch einen Erlass des Perserkönigs Kyros im Jahr 537 vor Christus nach Jahrzehnten als Deportierte plötzlich die Chance hatte, aus der Gefangenschaft nach Israel zurückzukehren. Auch da schienen alle Träume wahr zu werden. Hören wir noch einmal einige Zeilen aus diesem Text. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines getrübten Geistes gegeben werde, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzungen des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Jubel und Freude bei den Israeliten in der Fremde. Bei uns damals, 1989, schien der Begriff Wahnsinn die angemessene Beschreibung zu sein. Leuchtende Augen, glühende Herzen, Hoffnungen und Verheißungen erfüllten sich. Freiheit nicht nur für die Gefangenen, sondern für ein eingesperrtes Volk. Die Todesmauer fiel. Zunächst schien alles möglich. So wie bei der Rückkehr der Israeliten in ihr Land, mit dem Dekret in der Hand, dass auch der Tempel wieder aufgebaut werden kann. Das erwartete Heil wird hier vom Propheten ganz irdisch beschrieben. Eine auf Recht gegründete Ordnung soll wiederhergestellt werden, nicht auf der Willkür eines fremden Herrschers beruhend. Was zerstört wurde, sollte wieder aufgebaut werden. Wer das 1989 nicht miterlebt hat, für den ist das vermutlich schwer nachvollziehbar. Das gilt auch für die nachwachsende Generation. Und 33 danach ist das die Generation, die nun in unserem Land den Ton angibt und die Gestaltung der Zukunft übernimmt. Sie aber haben nicht nur das Hochgefühl der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit mitbekommen, sondern auch die folgenden Enttäuschungen, die sich bei vielen einstellten, als dann eben doch nicht alle Blütenträume reiften, als nicht Gerechtigkeit das Leben bestimmte, auf die man gehofft hatte, sondern nicht selten ein gnadenloses Durchsetzen jeweils eigener Interessen. Und das alles unter der Maßgabe eines neoliberalen Freiheitsversprechens, das für die Schwachen in der Gesellschaft, für die, die es schwer hatten, die neuen Möglichkeiten zu ergreifen, dann mehr Lebensmöglichkeiten verschloss als eröffnete. Am heimischen Tisch der Familie war dann vielfach der Frust der 90er Jahre stärker als die Hoffnung des Jahres 1989. Der Wiederaufbau aber gelang schließlich, damals in Israel wie auch nach 1990. Alte Stadtzentren und vor dem Verfall stehende Zeugnisse unserer Kultur konnten gerettet und zu neuem, ja zu blühendem Leben erweckt werden. Doch den Ton gaben nun meist andere an, die vielfach der Repression, die Repression und die Lasten der Vergangenheit gar nicht kannten und verstehen konnten. Durch mangelnde Empathie und manchmal fehlendem Respekt verletzte Seelen warten oft bis heute auf Anerkennung und Heilung. Wie dies heute nach Jahrzehnten noch gelingen kann, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Gleichzeitig ist aber doch auch festzuhalten, dass auch bei den schwierigen späteren Entwicklungen die große Erfahrung der Befreiung der friedlichen Revolution nicht einfach weg, nicht negiert ist. Ich glaube, wir müssen sie festhalten und dafür danken. Auch die Israeliten haben nach der Rückkehr aus Babylon so manche Enttäuschungen erlebt, von denen dann auch die Propheten berichten. Doch hat Israel die eigenen Befreiungserfahrungen wachgehalten und sie zum Zentrum ihres Glaubens gemacht. Besonders natürlich die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Beim sich anschließenden langen Weg durch die Wüste mussten Moses und Aaron dann auch erleben, dass viele Israeliten sich zurücksehnten nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Ihnen war die Freiheit nicht so viel wert wie die gesicherte Existenz als Sklaven. Ich musste bei mancher Nostalgie und Ostalgie in Ostdeutschland nach 1990 oft an diese Geschichte in der Bibel denken. In unserem Text bei Jesaja geht es um eine tiefe Befreiungserfahrung. Die geschenkte Freiheit wird jedoch nicht als Schlaraffenland beschrieben. Gefangene sollen frei werden, Zerstörtes wieder aufgebaut, Recht und Gerechtigkeit sollen gestaltet werden. Freiheit ist ja nicht die Fähigkeit, schlicht machen zu können, was man will, sondern sie ist mit Verantwortung verbunden. Sie ist eben nicht nur individuell, es gilt, sie in der Gemeinschaft zu leben. Und so führt sie zu einer dem Recht verpflichteten Gesellschaft, einem Recht, das dem Leben dient, die Schwachen im Blick hat und nicht das Recht des Stärkeren. Dafür einzutreten, dies zu gestalten und umzusetzen, ist oft harte Arbeit, die auch durch die Mühen der Ebene führt. Die letzten Jahrzehnte waren dann vielleicht meist Mühen der Ebene. Das wird man nicht leugnen können. Wir haben vor 33 Jahren die Erfahrung machen dürfen, dass der Durchbruch zur Freiheit ohne Gewalt möglich war. Diese Gewaltlosigkeit wurde zum Markenzeichen dieser Revolution, die bis heute ihre Faszination hat. Wir können dankbar dafür sein, denn das war ein riesiges Geschenk. Keiner konnte vorher wissen, dass es gelingt. Marek Prawda, der frühere polnische Botschafter in Deutschland, hat in diesem Zusammenhang von einer verhandelten Revolution in Mitteleuropa gesprochen. Die runden Tische wurden zu ihrem Symbol. Unsere Ablehnung von Gewalt damals und der Erfolg dieser Revolution führte vielfach dazu, dass Gewaltlosigkeit zu einem festen Prinzip erhoben wurde. Darüber gab es dann in den 90er Jahren viele Diskussionen, als wir plötzlich feststellen mussten, dass Aggressoren und internationale Terroristen sich mit gewaltfreien Mitteln nicht abhalten ließen von ihrem blutigen Tun. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr waren dann in unserem Land und auch in unseren Kirchen schwer umstritten. Wir mussten lernen, die friedliche Revolution von 89 ist kein übertragbares Modell. Und die Suche nach Frieden komplizierter. Noch mehr werden unsere Vorstellungen durch diesen Krieg in der Ukraine durcheinandergewirbelt. Mit Schrecken schauen wir auf diesen brutalen Eroberungskrieg Russlands gegen den friedlichen Nachbarstaat Ukraine, wo die Ukrainer nichts anderes wollen als wir alle. Ein friedliches Leben führen, selbstbestimmt und den Werten und Orientierungen folgen, die auch wir teilen, weshalb sie eben sich der Europäischen Union anschließen wollen. Und gleichzeitig vielfach mit Korruption und anderen Missständen in ihrem Lande kämpfen mussten. Wenn wir nach Frieden rufen, werden wir von Ukrainern, die ja zuallererst sich nach dem Frieden sehnen, gefragt, welchen Frieden wir meinen. Manchmal bekommen sie den Eindruck, als meinten wir, Sie sollen sich ergeben mit allen schlimmen Folgen, wie man sie in Butscha und andernorts nach dem erzwungenen Rückzug der russischen Truppen entdecken musste. Sollen sie die Waffen strecken, weil wir ihnen keine geben, um sich zu verteidigen? Sich dem Aggressor ergeben, der vor schlimmsten Verbrechen gegen Zivilisten nicht zurückschreckt und den Ukrainern ihre Identität und Selbstbestimmung nehmen will? Einen solchen Frieden wollen die meisten von ihnen nicht. Sie wollen Hilfe und Solidarität auch dafür, dass sie sich wehren können. Dürfen wir sie um des Friedens willen verweigern? Ich glaube nicht. Hier ist anzuerkennen, wie ich glaube, dass eine das Recht erhaltende und Leben schützende Gewalt legitim ist. In ihrem Kampf gegen Terror und Raub gilt den Ukrainern auch die Verheißung unseres Textes. Denn ich bin der Herr, so heißt es hier, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben. Auch sie sollen, wie es dann heißt, ein von Gott gesegnetes Volk sein. Auch hier und für sie soll wieder aufgebaut werden, was zerstört ist, wie es in unserem Text heißt. Und wir als Deutsche und Europäer wollen dabei tatkräftig mithelfen. So wie wir schon heute dankbar sein können für die vielfältige Hilfe, die Ukrainer und vor allem Ukrainerinnen in unserem Land, aber auch in unserer Stadt und unserer Gemeinde gefunden haben. Liebe Gemeinde, die erschütternde Erfahrung eines solchen Eroberungskrieges am Anfang des 21. Jahrhunderts mitten in Europa macht uns deutlich, dass wir über manche Grundsätze und scheinbare Gewissheiten in Deutschland und Europa neu nachdenken müssen. Und zwar wir alle und nicht nur die Regierenden. Auch wir als Christen und Kirchen müssen uns dem stellen. Sind wir doch überzeugt, dass die christliche Botschaft für unsere Gesellschaft wichtig ist? Aber was hier und heute die christliche Botschaft ist, darüber müssen auch wir noch intensiv reden. Und es ist keine Schande, wenn wir da noch unsicher sind. Von einem aber bin ich überzeugt. Die besondere Erfahrung der Wirksamkeit, der Gewaltlosigkeit, wie wir sie in der friedlichen Revolution, wie wir sie 1989 in ganz Mitteleuropa erleben konnten, ist nun auch nicht einfach überholt. Sie ist gewiss kein Modell, das überall anwendbar ist, aber wohl doch hilfreich und wirksam. Dabei hatten wir damals das Glück, ja, es war ein Geschenk, dass wir nicht nur selbst gewaltlos handelten, sondern auch die Regierenden nach ersten Anfängen der Anwendung von Gewalt dann doch davon abgelassen haben. In diesen Tagen erleben wir im Iran eine bewundernswerte, friedliche Protestbewegung von Frauen und immer mehr auch einer ganzen Gesellschaft, mit der wir bangen und hoffen, die unsere Unterstützung braucht. Das Regime dagegen schreckt, anders als die Idee 1989, keineswegs vor Gewalt zurück. Es sterben Menschen, ganz junge, und viele gehen in die Gefängnisse. Das Erste muss auch hier sein, dass wir unsere Stimme erheben. Die Iraner brauchen unsere Solidarität. Wir wissen, wie wichtig das damals auch für uns war. Doch braucht es dann auch das Handeln unserer Regierung und der Europäischen Union. Wir hoffen und beten, dass dieser friedliche Protest zum Erfolg wird und zu einem neuen Aufbruch der Freiheit. Wir alle erinnern uns vermutlich an den sogenannten arabischen Frühling vor mehr als 10 Jahren. Wie viel Hoffnung gab es damals? Und wie sehr wurden sie enttäuscht? Damals stellte ich mir vor, dass gerade im Konflikt zwischen Israel und Palästina, da ja auch die Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Karlsruhe vor wenigen Wochen so intensiv beschäftigt hat, dass gerade in diesem Konflikt gewaltloser Widerstand geübt wird. Raketen aus dem Gaza-Gebiet jedenfalls werden diesen Konflikt nicht lösen. Welches Signal aber wäre es, wenn es gewissermaßen einen palästinensischen Mahatma Gandhi oder Martin Luther King gäbe, dem dann auch viele folgten? Ich träume davon, wie einer solchen Bewegung auch international und in Amerika die Herzen zufliegen würden. Am vergangenen Freitag wurde die diesjährige Vergabe des Friedensnobelpreises an wichtige Akteure der Zivilgesellschaft in Belarus, Russland und der Ukraine bekannt gegeben. Ich halte das für ein großes Hoffnungszeichen. Nicht die großen Namen, sondern die engagierten, couragierten Menschen, die sich zusammenschließen. Als Hoffnungszeichen für den Frieden in der Welt. Und dafür wird der Friedensnobelpreis vergeben. Das gewaltfreie und öffentliche Engagement für Freiheit, für die Rechte der Menschen und gegen Unrecht und Gewalt ist nicht umsonst. Selbst wenn es erst einmal zu zusätzlicher Repression führt. Gerade die friedliche Revolution von 1989 zeigt uns, wie Hoffnungen und Träume Realität werden können, wie solch Engagement schließlich doch zu Erfolg führen kann. Man kann gewiss fragen, geschah das damals durch engagiertes Handeln für einen gerechten Frieden, für Freiheit und Gerechtigkeit? Nun, jedenfalls nicht ohne es. Und doch war es ein Geschenk und die Erfüllung einer Verheißung. Möge dies auch heute wieder so geschehen und möglich sein. Bei allem dringend nötigen Tun. Der Erfolg liegt nicht in unserer Hand. Wir hoffen und vertrauen hier auf Gott, der uns seine Verheißung zuspricht. Er allein schenkt das Vollbringen, für das wir nur beten können. Amen.